Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Jesus sprach: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Wir danken dir, Herr, dass du das während der Evangelien dreimal angekündigt hast, dass du leiden, sterben und auferstehen musst. Und Herr, das, was für die Jünger aussah, wie als ob es ein Zwischenfall war, etwas, wo feindliche Mächte übernommen haben und du die Kontrolle verloren hast und Dinge nicht mehr nach Plan liefen, war in Wirklichkeit der Wille des Vaters. Danke, Herr, dass dein Leiden bewusst gewählt war und Teil des Plans war. Danke, Herr, dass dein Tod bewusst gewählt und Teil des Plans war. Und danke, Herr, dass auch die Auferstehung Teil des Plans war, dass du es angekündigt hast. Und Vater, so danke ich dir, dass auch wir für uns das annehmen können, dass auch unser Leiden Teil des Plans ist, dass auch unsere kleinen Tode, die wir sterben, Teil des Plans sind. Und dass auch die Auferstehungen, die wir erleben können, wenn wir mit dir verbunden sind, eingeplant sind. Öffne uns heute unsere Herzen, wunderbarer Gott. Lehre uns, was es bedeutet, dein Nachfolger zu sein. Lehre uns, was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein im Leiden, im Sterben und in der Auferstehung. So dass Ostern für uns nicht nur an einem bestimmten Tag ist, in einer bestimmten Zeit, sondern dass es unser Leben kennzeichnet, dass wir mit dir verbunden sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, da wir am Freitag keine extra Veranstaltung hatten, wie wir das sonst die letzten Jahre gemacht haben, am Karfreitag, da haben wir immer eine Lectio Divina gemacht. Also wir haben eine Schrift gemeinsam gelesen und dann diese Schrift betrachtet und dann Gott zu uns sprechen lassen durch diese Schrift. Und das hat dieses Jahr nicht funktioniert. Und deshalb möchte ich heute auch die Leiden und das Sterben von Jesus nicht ganz außer Acht lassen. Und ich habe hier diesen Bibelvers rausgesucht aus Lukas Kapitel 9. Und in den Synoptikern, das heißt in Matthäus, Markus und Lukas, ist es, kündigt Jesus dreimal an, dass er leiden, sterben und auferstehen muss. Und er erklärt es den Jüngern sehr oft, zumindest kommt uns das so vor, über eine Zeit von 3 Jahren sind 3 Momente schon relativ wenig eigentlich, aber er hat es ihnen vorher gesagt. Und wir sehen dann, dass die Jünger, als dann Jesus gestorben war, also gelitten hat und gestorben war, dass die Jünger das komplett vergessen hatten. Und das ist auch eine Lehre für uns, dass wir nicht vergessen sollten, was Jesus uns verheißen hat bezüglich unserer Leiden, bezüglich unseres kleinen Todes, den wir sterben. Dass da auch immer die Auferstehung und das Auferstehungsleben sein wird. Ich möchte heute über diese 3 Punkte, Leiden, Sterben, Auferstehen sprechen. Und auf der einen Seite möchte ich über das Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus sprechen. Und auf der anderen Seite unser Leiden, unser Sterben und unser Auferstehen besprechen. Das eine ist die Ebene, die Jesus erlebt hat. Und das andere ist eine, man könnte sagen, mystische Ebene. Etwas Geheimnisvolles, was wir sehen, etwas, was mit allen Nachfolgern Jesu passiert. Wir sehen, dass nach der Auferstehung von Jesus, dass die Apostel, die Jünger von Jesus, immer wieder davon gesprochen haben, dass sie mit Christus leiden, mit Christus sterben und auch mit Christus auferstehen. Und so ist Ostern nicht nur ein Fest, wo wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, sondern auch etwas, wo wir das Wesen der Nachfolge Christi erkennen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben bzw. zu sterben. Und wir werden sehen, dass Tod und Leben untrennbar miteinander verbunden sind in Jesus. Es gibt Christen, die sind eher auf der einen Seite und haben da so eine Gewichtung, ja, da geht es immer nur um Leiden und um Selbstverleugnung und alles tut immer weh und alles ist immer schmerzlich und je schlechter es uns geht, desto mehr sind wir mit Jesus. Und dann gibt es auf der anderen Seite, die auf der anderen Seite stehen, auf dem anderen Extrem, und die sagen, je besser es uns geht, je weniger Krankheit, je reicher wir sind, desto mehr ist es der Beweis, dass wir mit Jesus sind. So genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich, sowohl das eine als auch das andere, ist eigentlich eine sehr heidnische Sichtweise, denn Jesus vereint sie beide zur Vollkommenheit. Und in einem Paradoxum, einem etwas, was eigentlich unvereinbar ist, bringt er sie beide zusammen im Kreuz und in seinem Sterben und in der Auferstehung. Halleluja. Okay, es heißt in unserem Bibelvers, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Das das war wie ein Schlag ins Gesicht, wie eine Ohrfeige ins Gesicht der Jünger, die schon ihren triumphalen Aufstieg auf den Thron dieser Welt geplant hatten, die schon geplant hatten, dass sie zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen werden, wenn er dann endlich die Römer militärisch niedergeschlagen hat. Und Jesus sagt zu ihnen, der Sohn des Menschen, also er selbst, muss viel leiden und verworfen werden. Und in jedem Evangelium, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, bildet diese Passionsgeschichte, diese Geschichte vom Geschichte vom Leiden und Sterben von Jesus den Höhepunkt. Alles läuft dahin, alles läuft darauf zu. Und wenn wir das wie in Vogelperspektive betrachten, sehen wir die ersten 3 Jahre von Jesu Wirken sehr von sehr weit oben mit sehr viel Abstand. Aber dann, wenn es an das Leiden und Sterben von Jesus geht, geht es ganz nah ran. Und wir sehen, dass es für die erste Gemeinde schon extrem wichtig war, dass Jesus für uns gelitten hat, dass Jesus das Kreuz getragen hat, dass er gestorben ist für uns. So, und wir lesen da, ich habe einfach mal durchs Matthäus-Evangelium einige Sachen aufgeschrieben. Gegen Jesus wurde eine Verschwörung gemacht. Und nicht nur von seinen Feinden, sondern er wurde von seinen Freunden verraten. Jesus wurde verleugnet, von Petrus zum Beispiel, und er wurde verleumdet. Das heißt, wurden Dinge über ihn gesagt, die überhaupt nicht stimmen. Über ihm wurde gelogen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wie du verleumdet würdest. Das ist kein sehr schönes Gefühl. Wenn du merkst, da sind Geschichten über dich im Umlauf, die stimmen überhaupt nicht, die hat sich irgendjemand ausgedacht und das hat ihn verletzt. Jesus wurde gefesselt, auch sehr entwürdigend. Er wurde falsch angeklagt. Er wurde mit Fäusten geschlagen, er wurde angespuckt, er wurde ins Gesicht geschlagen. Es wurde ihm ein Sack über den Kopf gesteckt. Er wurde ausgelacht und verspottet. Er wurde mit Ruten geschlagen und mit Peitschen. Und das waren nicht solche Peitschen wie im Zirkus, sondern da waren so kleine Glassplitter und kleine Metallstückchen in diesen Peitschen mit drinnen. Also ihm wurde quasi buchstäblich das Fleisch vom Körper gerissen. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt. Und das waren nicht so kleine Dörnchen, sondern das waren richtig lange Dornen, wie es sie da im Mittelmeerraum gibt. Und überall hat sich das in seinen Kopf reingebohrt und er war komplett voller Blut. Und dann wurde ihm noch ein Königsmantel umgelegt und die Leute sind vor ihm niedergefallen und haben ihn verspottet und haben gesagt, oh, du König der Juden. Jesus musste sein eigenes Hinrichtungsinstrument zum Ort seiner eigenen Hinrichtung tragen. Dann am Kreuz war er nicht angezogen, er hatte auch keinen Lendenschurz an, wie das in den Jesus-Filmen so ist. Aus Respekt wird das mit einem Lendenschurz gezeigt. Jesus war komplett nackt. Und jeder Atemzug am Kreuz ist verbunden mit extremen Schmerzen. Das, woran jemand am Kreuz letztendlich stirbt, ist, dass er keine Kraft mehr hat und es nicht mehr aushält zu atmen. Weil er mit jedem Atemzug sich hochstemmen muss, um Luft zu holen. Und dieses Hochziehen, diese Anspannung der Muskeln, ist mit solchen extremen Schmerzen verbunden und kostet so viel Kraft, dass derjenige, der am Kreuz hängt, das irgendwann nicht mehr aushält, keine Kraft dafür mehr hat und erstickt. Und Jesus hat gelitten, nicht weil er sich danach irgendwie innerlich gefühlt hat oder weil ihm das irgendwas ein tolles Gefühl gegeben hat, wie wir uns vorstellen können. Auch nicht irgendein Bedürfnis, was er innerlich hatte, sondern er hat diesen Weg gewählt, weil es der Wille Gottes gewesen ist. Die Schmerzen, das Leid, das Blut und so weiter waren notwendig, um uns zu erlösen. In seinem Leid finden wir unser Heil. Der Hebräerbrief sagt, dass es Gott wollte, dass Jesus, der Urheber unseres Heils, durch dieses Leiden vollkommen gemacht wird. Weil er leidet, hat er uns, oder weil er gelitten hat, hat er uns ein Heil geschenkt, welches in Ewigkeit gilt. So, nun ist es aber, wie gesagt, das ist die eine Ebene, das, was Jesus erlebt hat und was er durchgemacht hat. Nicht nur er war berufen zu leiden, nicht nur er musste viel leiden, sondern auch wir sind berufen zu leiden. Ich lese mal aus Matthäus Kapitel 10, Vers 24 und 25. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Beelzebul, das ist so ein altes Wort für Teufel, also der höchste der Dämonen, der hieß bei den Juden das Beelzebul. Und Jesus sagt, wenn sie mich Teufel genannt haben, wie viel mehr werden sie euch noch Teufel nennen, wenn ihr mir nachfolgt? Ihr könnt nicht größer sein als ich. Wenn ich gelitten habe, werdet auch ihr leiden. Wenn ihr mit mir verbunden seid, werdet ihr leiden. Und natürlich sind unsere Leiden nicht mit denen von Jesus Christus zu vergleichen. Ich bin mal jemandem begegnet, der tatsächlich der Meinung war, dass seine Leiden so schlimm waren wie die von Jesus. Und habe mich dann dezent zurückgehalten in meiner Äußerung, aber ich habe versucht, ihm klarzumachen, nee, das ist es nicht. Das Leiden von Christus ist über die Maßen größer, als es je ein Mensch durchmachen muss. Und das heißt nicht, dass nicht dieselben Schmerzen und dasselbe körperliche Leid andere erleben müssen, sondern das Leid von Christus ist einzigartig, weil er ungerecht gelitten hat. Er war der Gerechte und hat gelitten für die Ungerechten. Und das kann kein Mensch sagen, denn wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren und deswegen ist das Leiden von Jesus absolut einzigartig in der gesamten Menschheitsgeschichte. Niemand wird je leiden wie Jesus, weil er ungerecht gelitten hat. So, und nun sind auch wir, wenn wir zu Jesus gehören, gerufen zu leiden. Das Erste, was mir, wenn ich an Leiden denke, eingefallen ist bei der Vorbereitung, war Leiden an anderen Menschen, an unseren Geschwistern. Wenn du ein bisschen in der Gemeinde unterwegs gewesen bist und ein paar Jahre, dass du so ein bisschen mitgekriegt hast, wie das so ist mit anderen Menschen, dann wirst du sehr schnell merken, es gibt da, wo menschliche Gemeinschaft ist, gibt es Leiden. Da, wo Gemeinde ist, leiden wir aneinander. Und das ist etwas, also Unverständnis. Wenn Leute einen einfach nicht verstehen wollen oder können, Unvergebenheit, Verleumdungen. Alles Dinge, die ich auch schon erlebt habe und die nicht besonders schön sind. Und daran leiden wir, daran leide ich. Wir leiden an unseren Begrenzungen. Da, wo wir zwar wollen, aber nicht können. Wir leiden an unseren Schwächen und an unseren eigenen Versagen. Wir leiden an unserer Vergangenheit. Viele von uns oder alle von uns eigentlich leiden ein Stück weit an unserer Vergangenheit. Das, was wir mitgebracht haben. Die Verwundungen, den Schmerz, das Leid. Wir leiden daran. Jeder von uns bringt ein Paket mit aus Kindheit und Jugend und früheren Jahren. Wir leiden an unserer Tendenz zur Sünde. Wir leiden an unserer Sündhaftigkeit. Da, wo wir merken, dass wir schon wieder dahingezogen werden, dass wir schon wieder Verlangen danach haben, dass wir schon wieder so leicht mit unserem Mund irgendwie wieder die Grenze übertreten haben und wieder gesündigt haben. Daran leiden wir. Und nicht zuletzt, genauso wie Lot in Sodom, leiden wir an der Gottlosigkeit der Welt ringum uns herum. Wir leiden an unserer Gesellschaft und an der Boshaftigkeit von Mächtigen, wie jetzt gerade in der Ukraine zu sehen. Und in diesem und vielen anderen Leiden können wir Jesus begegnen. Jesus ist nicht derjenige, der sagt, ich möchte dir das Leiden wegnehmen und dann kannst du mir begegnen, sondern er möchte uns im Leid begegnen. Und wenn wir ihn im Leid finden, wird das Leid zu einem Segen, weil es uns Jesus näher gebracht hat. Es hat mich Jahre gekostet, um überhaupt so hinter solche Gedanken zu kommen und das zu verstehen. Der Knecht ist nicht über seinen Herrn. Wenn wir leiden und im Leid Jesus begegnen, erkennen wir Jesus auf einer ganz anderen Ebene. Und ein Stück weit wird eine Erkenntnis Gottes, die ich habe oder die ich erlange, wenn es mir gut geht und wenn irgendwie alles schön ist und alles flutscht und alles läuft, so eine Ebene der Frömmigkeit und der Erkenntnis Gottes wird oberflächlich bleiben. Eine Person kennenlernen, eine wirkliche Verbindung mit einer Person zu haben, kannst du nur, wenn du mit ihr gelitten hast. Deswegen, ich erlebe das ganz überall, ich habe das schon an vielen Stellen gelesen und gehört, wenn Leute in einem Krieg zusammen gedient haben und in einer Einheit waren und das zusammen erlebt haben, wie das ist, im Schützengraben zu liegen, wenn die Kugeln fliegen und man gemeinsam durch Todesangst geht. So eine Verbindung wird das ganze Leben nie aufgehoben. Sie werden für immer Kameraden sein. So etwas Ähnliches habe ich ja auch erlebt in meiner Ausbildung. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Furchtbarer Chef, furchtbare Firma. Aber ich wusste irgendwie, ja, ich kann ja nirgendwo anders hin, ich muss da bleiben. Und da habe ich hatte das erste Jahr meiner Ausbildung schon fertig gemacht und da kam ein anderer und ich dachte mir schon, ach, mal sehen, wie lange der das schafft. Die meisten, die waren nach 2-3 Wochen wieder weg, weil die das einfach nicht ausgehalten haben. Und der ist geblieben und der hat genau unter demselben Chef und unter derselben Chefin gelitten wie ich. Und wir lagen gemeinsam im Schützengraben, könnte man sagen. Und deswegen ist da eine Verbindung da. Und immer wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, da ist etwas da, weil wir eine Erfahrung teilen durch Leid, ein gewisses Leid. Das hat niemand, nicht mal meine Frau, nicht mal meine Kinder, weil ich ihn im Leiden kennengelernt habe. Mit meiner Frau habe ich dann andere Sachen durchlitten, ja. Und so begegnen wir Jesus und lernen Jesus kennen im Leid ganz anders, als wenn es uns gut geht. Okay, jetzt die nächste. Sterben. Was ist das Wort? Was steht da? Habt ihr das verstanden? Sag du es nochmal, Dasha. Pomerate. Was ihr für witzige Wörter habt. Pomerate. Sari hat schon gesagt, nichts wird in der Welt mehr gefürchtet als Pomerate. Zu sterben. Und Jesus ist diesen Weg gegangen. Petrus wollte ihn retten. Ja, Petrus wollte der Held sein. So dieses Petrus-Syndrom kennt ihr vielleicht auch. Ich habe da auch viele Jahre dran gelitten. Ich bin der Held. Ich ziehe mein Schwert. Und jetzt geht's los für die Sache Jesu. Jetzt ist der Moment der Revolution gekommen. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich wollte, ich könnte Legionen von Engeln einfach herrufen und die würden mich befreien, die würden für mich kämpfen. Aber ich will nicht. Ich gehe diesen Weg zum Kreuz und mit dem Kreuz bewusst und aus freier Entscheidung, weil es der Wille Gottes ist. Jesus ist den damalig brutalsten Tod gestorben, den es gab. Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, die Kreuzigung ist ein langsamer und qualvoller Tod, der bis zu 24 Stunden dauern kann. Das ist eine echt lange Zeit. Und während dieser Zeit ist man, wie gesagt, nackt. Der Bestrafte hängt an einem Holzpfahl und muss für jeden Atemzug sein Körpergewicht nach oben stemmen. Das verursacht unvorstellbare Schmerzen. Irgendwann geht dem Gekreuzigten die Kraft dafür aus und er erstickt langsam. Im Sterben Jesu wurde der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Dieses Bild, so furchtbar, so schrecklich, Jesaja prophezeit ja davon und sagt, wir haben weggeblickt von ihm, wir haben nichts an ihm gefallen, kein Gefallen mehr an ihm gefunden. Es war ein furchtbares, schreckliches Bild. Und in diesem Schrecken, in diesem Horror, rettet Jesus die Welt. Im Tod bringt er das Leben. In seiner völligen Vernichtung erschafft er eine neue Schöpfung. Das, was für die Welt der absolute Kollaps und das Ende von allem ist, ist für ihn der eigentliche Anfang. Und für uns. Tod bedeutet absolut das Ende. Danach kommt nichts mehr. Nach dem Tod ist da nichts mehr. Kein Atemzug. Da geht nicht noch jemand schnell irgendwie was erledigen oder schickt noch schnell eine Nachricht ab oder sonst irgendwas, sondern wer tot ist, ist tot. Christus ist diesen Weg für uns gegangen. Er stirbt für die Sünder, um uns zu erlösen, und sein Tod wird zu unserem Heil. Sein Opfer wird zu unserer Freilassung. Und dazu, ihr Lieben, sind auch wir gerufen. Wenn ihr eine gute Predigt über Tod hören wollt, dann könnt ihr euch die Predigt von Thomas anhören. Das ist ja das Lieblingsthema von Thomas. Er hat auch noch schwarze Wände zu Hause und überall hängen so Kreuz. Nee, Quatsch. Auch wir sind gerufen zu sterben. In der Verbindung mit Jesus, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen und wenn wir es ernst meinen mit ihm und wenn der Heilige Geist auch es ist hauptsächlich sein Werk in uns, ja, wenn er uns dazu befähigt, dann gehen wir den Weg mit ihm durch das Leiden in den Tod. Letztendlich unser körperlich-physischer Tod, wenn das Herz aufhört zu schlagen, auch da rein gehen wir mit Jesus. Auch darüber hinweg, über diesen letzten Fluss, in der Pilgerreise von John Bunyan wird es dargestellt als ein breiter Fluss. Und über den man nicht gehen kann mit einer Fähre. Da gibt es einen Fährmann, der heißt Falsche Hoffnung. Und viele steigen in die Fähre vom Fährmann Falsche Hoffnung und fahren darüber, aber sie kennen Jesus überhaupt nicht und denken, es wird schon alles gut. Und auf der anderen Seite kommt das böse Erwachen. Über diesen Fluss in der Pilgerreise musst du selbst schwimmen. Diesen Tod musst du selbst durchleben. Und wenn die Wasser des Todes kommen und du merkst, du gehst unter, dann kommt es darauf an, auf wen du deine Hoffnung gesetzt hast. Die Pilgerreise ist so ein gutes Buch. Gibt es bestimmt auch auf Ukrainisch. Muss ich mal nachforschen. Kriegt ihr alle ein Exemplar von Die Pilgerreise auf Ukrainisch. Wir sind gerufen, nicht nur diesen letztendlichen Tod unseres Körpers mit Jesus zu durchgehen, sondern wir sind auch gerufen, kleine Tote zu sterben. Wenn wir leiden, zum Beispiel in Beziehungen, kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, jetzt ist es vorbei, jetzt gebe ich diese Beziehung in den Tod. Einige bei uns in der Gemeinde haben das erlebt, eine Ehe in den Tod geben zu müssen. Und das ist nie etwas, was wir mit einem strahlenden Lächeln irgendwie, ach ja, der Tod ist super Sache. Na gut, Thomas vielleicht, ja, da aber. Das ist nicht etwas, wo wir als Normalsterbliche sagen, ach ja, Tod ist so eine richtig klasse Sache. Diese Beziehung, diese Arbeitsstelle, diese, was auch immer, diese Vision, die ich habe, diese Gabe, die ich habe, die Pläne, die ich habe. Wie viele Sportler hatten Pläne, bei Olympia zu gewinnen und dann hatten sie Corona und haben nie wieder dieselbe Leistungsfähigkeit erreicht und mussten ihre Karriere als Sportler in den Tod geben. Ich habe von christlichen Frauen gehört, die studieren wollten und keine Ahnung, dies und pipapo und dann kam ein Kind und dann ungeplant noch ein Kind und dann die alle Pläne von Studium und Karriere alles in den Tod geben. Andere wiederum planen die Familie und sagen, sie wollen dann und dann verheiratet sein, wollen so viele Kinder kriegen und es kommt einfach nicht zustande aus verschiedenen Gründen. Und sie geben ihre Pläne in den Tod. Die Hoffnung auf Familie und Ehepartner. Und in der Gemeinschaft mit Jesus können wir gemeinsam mit ihm in den Tod gehen und diese Dinge ihm übergeben, in das Grab. Weil Jesus ist nicht hoffnungslos gestorben. Er wusste, der Vater wird mich auferwecken. Da ist eine Auferstehungshoffnung im Tod. Und das ist das, was uns von der Welt unterscheidet, von Nichtchristen unterscheidet. Wir gehen in den Tod und geben unser Leben in den Tod mit der Hoffnung auf Auferstehung. Das heißt, vom Abraham, als Gott wollte von ihm, dass er seinen Sohn tötet und dass er ihn auf den Altar legt, und Abraham hatte schon das Messer gehoben über seinem einzigen Sohn, den einzigen von der Sarah, und wollte ihn umbringen. Und dann erklärt uns der Hebräerbrief, warum er das getan hat. Weil er glaubte, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken wird. Deswegen hat er das gemacht. Das ist christlicher Glaube, das ist Nachfolge Jesu. Ich gebe etwas in den Tod, weil ich weiß, Gott ist imstande, das wieder aufzuerwecken. Wie und in welcher Form, das überlasse ich ihm. Das ist übrigens Glaube, Vertrauen, dass Gott es schon gut machen wird. Ein Vers noch, du kannst schon mal die dritte Folie, danke. Du machst das ganz toll, Esther. Yay. Ich spüre deine Berufung zum Beamerdienst. Okay, Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus beschreibt dieses Leben mit dem Kreuz und vor dem Kreuz und durch das Kreuz. Er sagt, ich bin mit Jesus ja schon gestorben für diese Welt. Alles das, was in mir da wäre, wo die Welt irgendetwas davon hätte, das ist ja schon tot. Und alles das, wo die Welt irgendetwas für mich anbietet, das ist ja schon tot. Es ist schon gestorben. Halleluja. So, der erste Punkt war, Jesus muss viel leiden und verworfen werden. Er wird getötet werden. Und Gott sei Dank, Halleluja, darauf haben wir alle gewartet, und am dritten Tag auferweckt werden. Was heißt das? Bockpesche? Post-Krisinia. Auferstehung. Post-Krisinia. Ich habe das erste. Post-Krisinia. Foscrisinia. Ich habe das zweite auch schon wieder vergessen. Was? Naja, egal. Halleluja. So, wer tot ist, bleibt tot, hat mir schon gesagt. Nichts ist so endgültig und final wie der Tod. Und niemand kommt von dort zurück. Doch bei Jesus hat der Tod nicht das letzte Wort. Der Römerbrief sagt, der Tod konnte ihn nicht halten. Der Vater hat ihn Kraft des unvergänglichen Lebens auferweckt aus den Toten. Und Jesus stirbt hinfort nicht mehr. Unser Erlöser lebt. Das Grab ist leer. Ja, meine Kinder, die sind immer so ein bisschen genervt, wenn meine Kinder irgendwas von Julius Caesar erzählen. Dann sage ich dann immer, weil ich denke, ich habe das denen noch nie erzählt, wisst ihr was, Kinder? Und dann sagt Noah immer, ja, Papa, es gibt mehr Beweise für die Auferstehung von Jesus, als dass Julius Caesar jemals gelebt hat. Und dann sagen wir, oh, das habe ich euch schon erzählt. Und dann, so ist das als Pfarrer, oder als Pastorenkind, als PK, ja. Musst du viel leiden. Ja, und in den Tod geben. Das wissen sogar schon meine Kinder. Es gibt mehr Beweise dafür, historische Beweise, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist, als dass Julius Caesar jemals existiert hat. Und die Bibel ist eindeutig, außerbiblische Quellen belegen das, dass Jesus lebt. Der einzige Grund, weshalb die Jünger so verrückt das durchgezogen haben, wie sie es durchgezogen haben im ersten Jahrhundert und dann die Kirche im zweiten und dritten Jahrhundert, war, weil sie überzeugt waren, Jesus lebt. Und er wird nicht mehr sterben. Das Leiden und Sterben von Jesus war für einige Momente. Das Leben ist in alle Ewigkeit und wird nie enden. Und nur mit dem im Sinn muss Paulus gesagt haben, ich glaube, es ist Römer Kapitel 4, dass die geringen Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem übergroßen Maß an Herrlichkeit in der Ewigkeit. Das ist Auferstehungsglaube. Und Paulus war auch einer, der viel gelitten hat. Auch wir können und sollen Hoffnung fassen, dass der Tod über uns nicht das letzte Wort hat. Der Tod ist in unserer Gesellschaft nicht sehr gegenwärtig. Wir reden nicht viel über den Tod. Zu anderen Zeiten war das anders. Du musst nur das tolle Gedicht von Goethe dir angucken, der Erlkönig, ja, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Und es handelt von einem Vater, der sein Kind zum Arzt bringt. Und dieses Kind fiebert und sieht im Fieber Visionen von einer dämonischen Figur, die nach ihm greift und die ihn mitreißen möchte zu ihm. Und dann heißt es am Ende, er erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen, das Kind war tot. Und Goethe verarbeitet damit die teufelsgleiche Kindersterblichkeit, die Allgegenwärtigkeit des Todes. In jeder Familie tote Kinder. Und das war für viele Jahrhunderte, Jahrtausende so. Und wir haben uns hier im Westen, haben es uns so gemütlich gemacht, haben einen Elfenbeinturm aufgerichtet, wo wir denken, ewige Jugend, ewiges Leben, bloß nicht über den Tod nachdenken. Aber das ist nicht die Realität. Der Tod ist gegenwärtig und er holt uns alle. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen. Doch wir können mit Hoffnung in den Tod gehen. In diesen letztendlichen körperlichen Tod. Und nicht nur in den, sondern wir können auch mit Hoffnung in die vielen kleinen Tode gehen, die uns in der Nachfolge Jesu bevorstehen. Diese mystischen kleinen Tode, die 1000 Tode, von denen wir manchmal reden, ja, ich bin 1000 Tode gestorben, die stehen uns ja wirklich bevor als Nachfolger Jesu. Und diese kleinen 1000 Tode sind es wert, dass sie gestorben werden, dass wir sie sterben. Denn mit jedem dieser Tode kommt die Verheißung einer Auferstehung. Und eine Auferstehung wie die von Jesus ist, das wiegt das Leiden von Jesus auf. Halleluja. Im Leiden ausharren, im Sterben gehorsam sein und in der Auferstehung jubelnd preisend. Römer 6, Vers 5. Ich komme langsam zum Ende. Enrico, du kannst schon nach vorn kommen, wenn du mich hörst. Enrico. Römer 6, Vers 5. Wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod. Elberfelder sagt, wenn wir mit ihm verwachsen sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir geben unsere Sündhaftigkeit in den Tod, verleugnen sie, unsere Begierden und so weiter, und erleben eine Auferstehung von Heiligkeit. Wir geben unsere Schuld in den Tod und erleben eine Auferstehung von Freiheit und Vergebung. Und Jesus lässt es auch in den Evangelien immer wieder durchklingen, als Petrus ihn fragt und sagt, wir haben alles verlassen für dich. Und Jesus verkündigt ihn und sagt, Familien, eure Häuser, eure Äcker und was auch immer ihr verlassen habt, ihr werdet es vielfach zurückbekommen. Die Auferstehung kommt. Und so wird das Leiden, was wir erleben, das Sterben, was wir durchmachen, zu einem süßen Leiden und zu einem süßen Sterben, weil wir wissen, Auferstehungsleben, die Verheißung steht fest und unser Jesus lügt nicht. Ich lese noch zum Abschluss 1. Korinther 1, Vers 9 und dann gehen wir ins Abendmahl. 1. Korinther 1, Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil empfangen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gewöhnlicherweise nehmen wir das Abendmahl als eine Bezeugung unseres Bundes, den wir mit Jesus oder mit Gott durch Jesus eingegangen sind. Und das Abendmahl hat aber sehr viele unterschiedliche Facetten. Und heute würde ich vorschlagen, dass wir den Fokus darauf legen, dass wir Ja sagen zu dieser Art und Weise, zu der Jesus uns gerufen hat, ihm nachzufolgen. Leiden, Sterben, Auferstehung. Dass wir Ja sagen, dass wir bewusst sagen, ja, so will ich es auch, so ist es gut. Im Abendmahl. Denn das Abendmahl ist ein Mahl des Leides und das letzte Abendmahl ist es, weil das Jesus danach gestorben ist. So möchte ich jetzt, dass wir, ich werde jetzt beten und dann möchte ich euch einladen, dass jeder von euch selbst nach vorn kommt, vielleicht zu zweit oder zu dritt oder allein, ist kein Problem, sich ein bisschen Brot abbricht und ihr könnt für euch beten und so einen kleinen Becherchen nehmt. Und ich werde das jetzt nicht austeilen, sondern ihr dürft es selber machen und euch anderen möchte ich ermutigen, auf Jesus zu schauen. Diesen Weg des Kreuzes, des Leidens und der Auferstehung in Jesus zu sehen und gleichzeitig zu sagen, Jesus, auch ich möchte diesen Weg gehen, den du für mich vorbereitet hast. Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus zeigst als denjenigen, der gelitten hat, der gestorben ist und auferstanden ist. Und Jesus, wir akzeptieren das nicht als etwas, was wir mit Zähne knirschend irgendwie annehmen und mit Ach und Krach dem Lamme nach versuchen wir irgendwie den Himmel zu erreichen, ohne abzufallen, sondern wir sehen die Göttlichkeit darin. Wir sehen, dass im Leiden eine Begegnung mit dir ist, die wir nirgendwo anders finden können. Wir sehen, dass wenn wir Sachen in unserem Leben in den Tod geben, dass da eine Einheit mit dir ist, die wir nirgendwo anders finden können. Und dein Wort hat es gesagt, wir haben es gerade gelesen, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit deines Todes, werden wir es auch mit der deiner Auferstehung sein. Und Herr, wir wollen das Leben, wir wollen die Freude, die Auferstehung und den Jubel. Aber Herr, wir bitten dich, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns zeigst, wie notwendig und wie göttlich wunderbar das ist, dass erst das Leiden, dann der Tod und dann die Auferstehung folgt. Und Vater, ich bitte dich besonders für die, die jetzt gerade in einer Leidenszeit sind. Vater, besonders für die Geschwister aus der Ukraine, die Verwandte und Freunde haben, und die nicht wissen, wie es ihnen geht und wo Eltern ja in der Ukraine sind und wo Bomben fallen und all diese Dinge, Jesus, und wo sie leiden um ihre Angehörigen. Ich bitte dich, Herr, für eine Begegnung in diesem Leiden. Vater, da wo wir Herausforderungen mit Beziehungen haben, Schwierigkeiten in Beziehungen, wo Missverständnisse da sind oder teilweise oder vielleicht sogar Boshaftigkeit, bitte ich dich für eine Begegnung in diesem Leid, in dieser Ablehnung. Und so bist du imstande, jedem von uns eine Offenbarung von dir selbst zu geben. Und Vater, wir bitten dich für diese Offenbarung heute im Abendmahl. Wir sagen Ja zu dem, der für uns gelitten hat, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und wir sind nicht größer als unser Herr, sondern wir folgen ihm nach.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.